Seit dem 7. Oktober 2023 brennt der Nahe Osten. Vom Jemen am südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel bis zu den Golanhöhen im Norden Israels und weiter über die Grenze in den Libanon hinein fliegen täglich Raketen. Zwischenzeitlich wurde Israel sogar aus dem Iran beschossen. Aktuell droht der Konflikt noch mehr zu eskalieren. Kürzlich hat sogar der türkische Präsident Erdogan mit einer Einmischung gedroht. Doch in der Region wird nicht erst seit Oktober letzten Jahres gekämpft. 2011 brach in Syrien im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings ein blutiger Bürgerkrieg aus. Seit ein paar Jahren ist es um das Land, in dem nach wie vor Bashar al-Assad herrscht, wieder ruhiger geworden, obwohl es zwischen Israel, dem Libanon und der Türkei mitten in dem Gebiet liegt, das sich als nächstes entzünden könnte. Wir werfen heute einen genaueren Blick auf das vermeintlich ruhige Land. Was ist seit dem Bürgerkrieg geschehen? Gibt es überhaupt diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und Syrien? Und warum wird gerade ein Umdenken in genau diesen Beziehungen gefordert? Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts Berlin. Dr. Reinicke war ehemaliger Leiter des Deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess in den Jahren 2012 bis 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der Europäischen Union an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts. Hier finden Sie Informationen, Vorträge und Artikel sowie weitere Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Anfang der 2010er Jahre kam es in zahlreichen Staaten Nordafrikas, aber auch in arabischen Ländern zu Protesten und Unruhen. Ausgelöst durch die Revolution in Tunesien standen Bürger in vielen anderen Ländern auf, um gegen soziale Ungerechtigkeit und für mehr politische Mitsprache zu demonstrieren. Der sogenannte arabische Frühling hatte begonnen. Ich darf dazu ganz herzlich Dr. Andreas Reinicke vom Deutschen Orient-Institut in Berlin begrüßen. Hallo Herr Dr. Reinicke, schön, dass Sie mir via Telefon heute zugeschaltet sind.
Hallo Herr Holl.
Hallo Herr Dr. Reinicke. Herr Dr. Reinicke, Sie waren zu jener Zeit, als der arabische Frühling begonnen hatte, Botschafter in Syrien. Wie haben Sie denn die Anfänge des arabischen Frühlings erlebt und können Sie uns etwas darüber erzählen, was die Gründe dafür waren, dass diese Proteste über so viele Grenzen hinweg stattgefunden haben?
Der Auslöser war in Tunesien und zwar durch einen Gemüsehändler an einem kleinen Ort an der Grenze zu Algerien, der studiert hatte, keinen Job gefunden hatte und dann hatte ihm die Polizei noch wegen unter fadenscheinigen Gründen seine Ware weggenommen. Er war so verzweifelt, dass er sich selbst verbrannt hatte. Und das war also der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Bevölkerung in Tunesien wendete sich zunächst gegen den Diktator und dieses sprang dann über auf andere Staaten. Ägypten ist dann bekannt, die das Vertreiben, muss man sagen, von Mubarak. Und nur in Libyen und in Syrien dauerte es eine ganze Weile. Und in Syrien war es im Grunde genommen zu Beginn eine sehr, sehr maßvolle Demonstrationen, kann man wirklich sagen. Es gab zunächst einige Lichterketten von weniger als 50 Personen vor der ägyptischen Botschaft als Solidarität mit der ägyptischen Bevölkerung, in einigen Stadtteilen auch so kleinere Demonstrationen, also nicht sehr viel. Und das erklärt sich dadurch, dass Assad eigentlich von den meisten Syrern positiv gesehen wurde, denn er hatte im Gegensatz zu seinem doch extrem autoritär regierenden Vater das Land geöffnet, hatte Mobilfunk zugelassen, Internet zugelassen, die Universitäten waren deutlich liberaler geworden. Also im Grunde genommen waren die Leute keineswegs unzufrieden, wollten aber jetzt eigentlich mehr Freiheit haben und vor allen Dingen einen besseren Schutz vor der doch unkontrollierten Sicherheitsdiensten. Und das war dann allerdings Da hat sich allerdings, würde ich sagen, Assad dann verkalkuliert. Denn das hat er auch so nicht gesehen. Und seine Sicherheitsdienste haben dann relativ schnell sehr brutal dagegen vorgegangen. Mit der Folge, dass dann bereits erste Verletzungen waren, erste Opfer und dass das eine sich verstärkende Bewegung wurde. Hinzu kam, dass der Assad-Clan oder die Assad-Familie noch eine historische Erinnerung haben, die wir vielleicht alle vergessen haben. Nämlich im Jahr 1988 gab es bereits einen großen Aufstand in Hama. Das ist eine große Stadt nördlich von Damaskus, liegt zwischen Damaskus und Aleppo. Dieser Aufstand war von den Moslembrüdern damals initiiert worden und der Vater Assad hatte diesen mit brutalster Gewalt niedergeschlagen. Man spricht etwa von 20.000 Toten, furchtbaren Zerstörungen in der Stadt. Bei uns ist das gar nicht so bekannt geworden, weil denn zu dem damaligen Zeitpunkt es eben noch kein Internet gab und die Informationen doch relativ spärlich nach außen drangen. Aber in Syrien hatte man das nicht vergessen und vor allen Dingen nicht die Alawiten, die den Regierungschef, also den Vater Assad, stellten. Die Alawiten sind eine Minderheit, eine große Minderheit in Syrien. Es ist eine Gruppierung, die den Schiiten nahesteht. Die einen behaupten, es sind Moslems, die anderen keine Moslems. Jedenfalls hatte der Vater Assad dann die Macht übernommen vor, ich glaube, 70er Jahren. Und auch die anderen Minderheiten, darunter die Christen, waren eigentlich damit ganz zufrieden, weil die sozusagen als neutrale Personen dann doch die übermächtigen Sunniten dann im Zaume hielten. Und auch die Sunniten waren im Grunde genommen damit zufrieden. Aber wie es immer so ist, einige waren es eben nicht. Und als dann diese Demonstrationen starteten, war die Einschätzung von der Familie Assad, hier geht es wieder wie 1988 in Hamas um einen Aufstand der Islamisten. Und damals hat der Vater das brutal niedergeschlagen und das tun wir jetzt auch. Das ist sicherlich eine Fehleinschätzung gewesen, selbst wenn es nachher in der Tat so war, dass aus dem Irak kommend islamistische Gruppen dann tatsächlich den Schwerpunkt dieser Aufstandes übernommen haben. Aber ursprünglich war es das eigentlich nicht. Hm.
Wenn Sie sagen, okay, da war diese historische Note im Hintergrund Assads, der sich daran noch erinnert hat oder auch wahrscheinlich viele aus seinem Beraterkreis, die es eher noch erlebt haben, als er das vielleicht hatte, war er denn einfach nur schlecht beraten gewesen, dass man ihm gesagt hat, dass man ihm dann falsch beraten hat, was genau da eigentlich vorgeht in der Bevölkerung? Und die Anschlussfrage, wäre es denn eigentlich vermeidbar gewesen, dass aus diesen einfachen Protesten, die ja eigentlich gar nicht religiös konnotiert waren, dann ein blutiger Bürgerkrieg wurde? Hätte man es vermeiden können?
Ja, ich glaube, im Nachhinein ist man dann immer klüger, aber sicherlich hätte Assad mit einigen Zugeständnissen, die relativ schlicht gewesen wären, vielleicht mehr Parteien zugelassen oder eine etwas bessere Kontrolle der Sicherheitsdienste die Lage beruhigen können. Das haben er und seine Leute aber falsch eingeschätzt. Und als sie dann anfingen, den Sicherheitsdienst freien Lauf zu lassen, da wurde dann schnell der Hass auch so groß, dass es dann immer schwieriger wurde. Also ich würde schon sagen, dass es sich hier um eine Fehleinschätzung handelt. Allerdings muss man auch sagen, auch wir von außen haben sie diesen Kontext mit der Furcht vor den Islamisten und der islamistischen Machtübernahme vielleicht auch unterschätzt, wie stark diese historische Erinnerung auf das Assad-Regime war. Also wir haben ja auch viel vor Ort darüber diskutiert, was kann man machen, was kann man nicht machen. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir dann auch faktisch keinen Zugang mehr zu der Familie oder nur sehr schweren Zugang, sodass man gar nicht mehr andere Aspekte reinbringen konnte. Dann hat man sich abgeschottet, wie das häufig in solchen Situationen ist.
Wie hat sich denn der Konflikt entwickelt? Also wir haben ja dann einen sehr, sehr blutigen Bürgerkrieg beobachtet, wie Sie jetzt schon angedeutet haben, der bis heute zum Teil nicht beendet ist. Und bei uns hat man es dann spätestens 2015 mit der Flüchtlingskrise auch gemerkt, welche Auswirkungen dieser regionale Konflikt in Anführungszeichen dann auch wirklich global hat. Wie hat sich denn dieser Konflikt bis heute entwickelt in Syrien? Also kann man eigentlich noch davon sprechen, kann man sagen, der ist vorbei?
Also längst muss man sagen, dass der Bürgerkrieg tatsächlich auch vor allen Dingen von dem Assad-Regime, brutalst geführt wurde. Also Foltern in brutalster Art und Weise und Tötungen in brutalster Art und Weise waren an der Tagesordnung und sind zum Teil auch noch heute, wenn man das so sieht, keineswegs vorbei. Ich habe selber einige Szenen so zum Teil beobachten können, beziehungsweise aus vergleichbarer Nähe so mit verfolgen können, lassen Sie mich das mal so formulieren. Und auch die Opposition, die sich dann bewaffnet hat, wurde auch sehr brutal. Es kamen dann Gruppen des Islamischen Staates nach Syrien hinein. Also das war schon extrem brutal. Und letztendlich hat sich Assad nur deswegen an der Macht gehalten, weil er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Russen um Hilfe gebeten hat, die wiederum im Gegenzug Zugang zu einem Hafen haben wollten in Latakia, ein großer Handelshafen, wo sie jetzt auch eine Militärbasis haben, und in Tartus, ein zweiter Hafen, wo sie immer schon, aber nur mit weltweit kleinen Präsenz war, den sie aber offenbar jetzt mehr oder weniger vollständig in ihrer Hand haben. Das war die Gegenleistung dafür, dass die Russen sich dann da engagiert haben, und auch die Iraner, die vorher schon immer da waren, waren noch stärker präsent und haben somit das Regime um Assad an der Macht gehalten. Das ist also sozusagen die Entwicklung, und wie gesagt, es wurde brutal und wird auch heute noch brutal gekämpft, aber sie haben recht, die Kämpfe sind in einigen Teilen abgeflaut, weil die Machtverhältnisse sich in bestimmten Teilen konsolidiert haben. Also das Regime Assad kontrolliert die Region um Damaskus bis rauf nach Norden Richtung Aleppo, das sind mit dem Auto etwa 4 Stunden, dann das westliche Gebirge bis zum Mittelmeer, das ist das Alawitengebirge, um die beiden genannten Städte Latakia und Tartus, den Hafen, dann im Offen weiter im Osten etwa so bis Palmyra, das der eine oder andere Tourist vielleicht noch kennt, und auch im Süden bis zur jordanischen Grenze mehr oder weniger. Was sie aber nicht tun, ist andere Gebiete kontrollieren. Und dazu ist das, was man heute so schön als das Rebellengebiet bezeichnet, das ist also im Norden um die Stadt Idlib herum. Das wird inzwischen von verschiedenen Gruppierungen, auch gerade islamistischen Gruppierungen, kontrolliert. Dann haben sie das Nordostsyrien, das ist ein Kurdengebiet, in der Kurden und christliche Assyrer sind, dass die im Wesentlichen kontrollieren, allerdings auch mit Hilfe von amerikanischen Truppen, die dort unter anderem auch sicherstellen, dass dort etwas Erdöl und Erdgas gefördert werden kann. Und dann gibt es einen schmalen Streifen von 10, 15 Kilometer längs der türkischen Grenze. Dorthin wollen Türken inzwischen Syrer ansiedeln, weil sie zunehmendes Flüchtlingsproblem in der Türkei haben. Und das wird eben von den Türken kontrolliert. Also sie merken, es ist nicht so ganz einfach, aber der Großteil wird schon von Assad mehr oder weniger kontrolliert. Mehr oder weniger ist, weil es inzwischen auch eigenständige Gruppierungen gibt, die dann Banden gibt, die alle nicht unter vollständiger Kontrolle des Präsidenten sind. Aber mehr oder weniger muss man sagen, er ist nach wie vor in der Macht.
Mhm. Jetzt haben Sie wirklich fast die gesamte Geschichte des Bürgerkriegs bis zum Stand heute nachskizziert. Und Bashar al-Assad, Sie haben es auch gesagt, ist nach wie vor an der Macht. Aber er ist ja nicht alleine. Sie haben die Russen als Verbündete genannt. Wer steht denn noch auf der Seite Assads? Ist er, außer dass er Putin an seiner Seite stehen hat, ist er denn alleine sonst auch in der größeren Region? Oder ist Syrien gar nicht mehr so isoliert, wie das lange Zeit während der heißen Phase, sage ich jetzt mal, des Bürgerkriegs war?
Also er ist schon im Wesentlichen alleine. Also die Iraner hatte ich vorhin schon genannt. Dann gibt es die Hisbollah im Südlibanon, die auch im Namen von den Iranern, im Auftrag von den Iranern, aber auch im eigenen Namen dort präsent ist. Und auch zum Beispiel auf den Golanhöhen, auf dem Teil, der nicht von Israel besetzt ist, präsent ist. Aber sonst wird es schon sehr, sehr dünn. Also die Chinesen so ein bisschen, da kann man vielleicht noch zukommen, aber es sind wirklich keine Unterstützer. Also im Grunde genommen sind es diese Staaten.
Vor ein paar Wochen konnte man lesen, dass einige europäische Länder eine ganz neue Syrien-Politik gefordert haben. Die Außenminister Österreichs und Italiens haben die bisher geführte Syrien-Politik als, Zitat, nicht gut gealtert bezeichnet. Wie lautet denn die aktuelle Politik eigentlich? Also wie stehen denn, wenn Sie sagen, Assad ist relativ isoliert, der Bürgerkrieg ist ja mehr oder weniger vorbei, aber er kontrolliert nicht alles. Russland ist mit Assad verbündet, die Chinesen nicht so wirklich, also er scheint relativ alleine dazustehen. Wie ist denn der diplomatische Blick auch auf Syrien seitens der EU, seitens Deutschlands?
Ja, wir haben eigentlich eine Politik gegenüber Syrien, die auf den ersten Blick sehr kohärent zu sein scheint, die aber nicht funktioniert. Also unsere Politik lautet jetzt verkürzt gesagt wie folgt. Wir wollen mit Assad nichts mehr zu tun haben, weil er eben, wie ich ja vorhin geschildert habe, ein furchtbares Verbrechen und Schuld auf sich geladen hat. Wir haben ihn mit ganz harten Sanktionen isoliert. Er hat einen Großteil seines Vermögens verloren. Die Bevölkerung, die darunter leidet, greift mir dadurch auf, dass wir die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland ermöglichen und auch humanitäre Hilfe in der Größenordnung von mehreren 100 Millionen Euro dorthin zahlen. Und wir haben auch gleichzeitig eine politische Perspektive aufgezeigt, indem wir sagen, also wir sind bereit, mit dir wieder in Kontakt zu treten, wenn du freie Wahlen zulässt, bei denen auch die Auslandssyrer mitwählen dürfen. Das klingt ja auf den ersten Blick alles sehr logisch. Das Problem ist nur, sie funktioniert nicht. Und sie funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Erstens, Assad ist nach wie vor in der Macht. Also das hat eben, ihn zu isolieren, hat eben nicht geholfen. Er kann auch wieder ein bisschen mehr reisen. Also er ist nicht auf Damaskus beschränkt. Er kann nach Moskau reisen. Er ist jetzt eingeladen worden von der Arabischen Liga, die versucht hat, ihn wieder an Bord zu nehmen. Da war er jetzt in Peking. Also er kann nicht nach Europa reisen, nicht in den USA, aber immerhin. Also er ist wieder ganz schnell ein bisschen Bewegung. Sanktionen haben ihn auch nicht wirklich getroffen. Er hat zwar einen Großteil seines angehäuften Vermögens verloren, aber ist jetzt dabei, wieder Neues anzuhäufen. Also wirklich Schaden tut ihm persönlich das nicht. Das ist das eine. Die Bevölkerung hat ein großes Problem. Diejenigen, die dort nach wie vor Ort sind, können sich im Grunde genommen nicht helfen, weil es kein Geld gibt. Die Sanktionen betreffen sie in allererster Linie, sodass man immer wieder von Syrern auch hört, hebt doch diese Sanktionen auf, damit wir wenigstens wieder Geld bekommen und unsere Häuser wieder aufbauen können. Denn das, was wir dort als humanitäre Hilfe leisten, reicht bei weitem nicht aus. Nicht nur das, was Deutschland leistet, sondern auch andere Staaten. Und dazu kommt, man muss ja auch immer in der Perspektive der jeweiligen Leute sehen, dass diese humanitäre Hilfe natürlich nicht nur bei den Betroffenen ankommt, sondern zumindest die humanitäre Hilfe, die jetzt in dem von Assad kontrollierten Gebiet ankommt, muss ja über Kanäle verteilt werden, die letztendlich Assad kontrolliert. Und darüber wird natürlich ein erheblicher Prozentsatz abgezweigt. Wenn mir sagte neulich ein der Region vertraut und sagte, ja, Assad wird ja noch von den Europäern unterstützt. Und als ich da noch etwas verwundert nachfragte, meinte er, ihr wisst doch, dass ein Teil der humanitären Hilfe letztendlich bei Assad landet. So wird es dann vielleicht von den Leuten gesehen. Und was politisch angesehen ist, solange Putin an der Macht ist und stützt, wird Assad auch an der Macht sein. Also wird es auch nichts ändern. Und wir haben noch zusätzliche Probleme in Deutschland durch die große Anzahl von syrischen Flüchtlingen, die wir kennen, auch zu den bekannten Debatten führen. Und außerdem haben wir auch eine Destabilisierung in den syrischen Nachbarstaaten, Türkei, Jordanien und im Libanon, wo die viel größere Zahl von syrischen Flüchtlingen einfach eine immer größere Belastung auch für die innenpolitische Zusammenhalt wird. Also im Grunde genommen muss man sagen, ist unsere Politik ein guter Versuch gewesen, er ist aber letztendlich nicht erfolgreich gewesen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine durchaus überlegenswerte Situation, dass man sagt, na, wenn es nicht erfolgreich war, muss man sich vielleicht überlegen, ob man nicht doch eine andere Politik machen muss.
Bevor wir auf die mögliche andere Politik zu sprechen kommen, noch zwei Nachfragen. Zum einen, hat die USA denn ein sehr viel anderes Umgehen mit Syrien, als das die Europäer haben? Und die nächste Frage dann auch mal intern, weil Sie gesagt haben, ja, ringsherum die Nachbarländer ist auch relativ destabil. Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen. Aber wie geht denn zum Beispiel die Türkei mit Syrien um? Sie haben ja vorhin die Kämpfe auch angesprochen. Also die haben ja wahrscheinlich auch einen ganz speziellen Bezug und auch speziellen Umgang entsprechend mit Assad. Aber fangen wir mal mit der USA an. Ist das anders als mit der EU oder ist das sehr ähnlich und sprechen die sich wahrscheinlich ab?
Ja, die Politik, die ich gerade geschildert habe, ist eine Politik, die auch mit den USA abgesprochen ist und eigentlich auch eine Politik ist, die von den Vereinten Nationen mitgetragen wird. Es gibt einen Sondergesandten der UNO für Syrien, Geir Pedersen, der das seit 5 Jahren jetzt macht, eigentlich jetzt bereits seit Januar ersetzt werden müsste, aber immer noch im Amt ist. Ich vermute, weil die schwierig wird, einen neuen zu beauftragen, denn dazu braucht man wiederum die Russen, weil er vom Sicherheitsrat nominiert werden muss oder vom Sicherheitsrat bestätigt werden muss. Also da ist die Politik und vor den amerikanischen Wahlen wird da sicherlich auch keine neue Orientierung kommen. Aber in der ATU haben jetzt immerhin 8 Staaten schon mal diesen Vorstoß gemacht, um überhaupt erstmal erste Denkanstöße zu geben. Hm. Nicht, was jetzt die Nachbarstaaten angeht, die anderen, der Türkei. Ja, Türkei hat immer schon so ein zwiespältiges Verhältnis zu Syrien. Es ist ein Nachbarstaat. Zum Teil hat man versucht, auch Erdogan noch zu Zeiten, als andere schon abgewungen hatten, versucht, mit Syrien in einen Kontakt zu kommen. Und das hat in einen Kontakt zu kommen, das hat dann aber nicht funktioniert. Man hat dann die syrischen Flüchtlinge aufgenommen, sehr großzügig, und sieht jetzt aber, dass es auch nicht weitergeht und deswegen, da man mit Assad noch nicht ins Gespräch gekommen ist oder es nicht nur so halbherzig, hat man eben diese Version einer Zone, eine Sicherheitszone ins Leben gerufen, in der die aus in der Türkei siedelnden Syrer mittelfristig angesiedelt werden sollen. Also das ist immer so ein Hin und Her, weil man auch da natürlich Verschiedenes ausprobiert. Nicht? Und vielleicht, um das noch zu sagen, die anderen Nachbarstaaten, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Assad jetzt zur Arabischen Liga zum letzten Gipfeltreffen eingeladen worden nach Riad. Das hat man gemacht, weil man eben auch dort gesehen hat, dass man mit dieser Politik nicht weiterkommt. Man sieht das Flüchtlingsthema und man hat noch ein ganz anderes Thema, was wir noch nicht erwähnt haben, nämlich Kaptagon. Kaptagon ist eigentlich ein Medikament, was aber jetzt inzwischen zu einer Art Partydroge umfunktioniert worden ist, zumindest in einer bestimmten Anpassung. Und das nun inzwischen in Syrien produziert wird. Syrien hat eigentlich eine verhältnismäßig hochentwickelte Chemieindustrie, Pharmaindustrie, die Generika produziert hat. Und da wird offensichtlich jetzt dieses Kaptagon produziert. Die Einnahmen werden geschätzt auf etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr. Daraus bezieht der Clan natürlich jetzt auch wieder sein neues Vermögen und auch auf die Militärs. Und dieses Kaptagon gelangte nun zunehmend vor allen Dingen in die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch nach Saudi-Arabien und zum Teil auch nach Jordanien. Und wir können davon ausgehen, dass das früher oder später auch bei uns in Deutschland erscheinen wird. Also ein Motiv für die arabischen Staaten, Assad wieder heranzuholen, war im Gegenzug die Verbreitung dieser Droge, Kaptagon, zu verhindern. Das hat aber nicht richtig geklappt, sodass die also auch durchaus enttäuscht sind. Also man sieht, wie komplex die Situation ist. Aber sie sehen also, die Nachbarstaaten leiden auch unter dieser instabilen Situation, die man dort im Augenblick vorfindet.
Das heißt, alle haben irgendwo ein Interesse, neue Wege mit Syrien zu bestreiten, zwangsweise, müsste man ja sagen. Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, den Sie vorhin auch schon einmal angesprochen haben und jetzt auch eben gerade nochmal erwähnt haben, nämlich die Flüchtlingsfrage. Ein deutsches Gericht hat erstmals entschieden, dass Abschiebungen nach Syrien wieder möglich sind, weil dort das Leben von Zivilisten nicht mehr gefährdet sei. Heißt das, dass unsere bisherige Syrien-Politik sowieso überholt ist von den Fakten, weil wir eben in Syrien, da gibt es zwar noch Bürgerkrieg, aber eigentlich ist das Land so weit befriedet, dass man sagen kann, Flüchtlinge, die bei uns keinen Asylstatus bekommen und eventuell straffällig geworden sind, können wieder nach Syrien abgeschoben werden. Also ist die Politik, braucht sie denn überhaupt, braucht sie denn jetzt zwangsweise ein Update?
Ja, ich glaube schon, dass es zwangsweise ein Update wird geben müssen, wobei die Frage ist, welche Gebiete sind tatsächlich sicher? Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Bereiche. Also man kann jetzt nicht sagen, ganz Syrien ist sicher, man kann auch nicht sagen, das gesamte Gebiet unter der Herrschaft von Assad ist sicher, das muss man sich dann anschauen. Aber wir sehen ja, beobachten ja jetzt, dass zum Beispiel Flüchtlinge, die im Libanon in Flüchtlingslager der Vereinten Nationen leben, zum Teil wochenweise wieder zurückgehen in ihre jeweiligen Dörfer und versuchen wieder aufzubauen. Aber sie gehen dann zurück in ihre Flüchtlingslager, weil sie dort die entsprechende Unterstützung durch die UNO bekommen. Das gilt aber nicht in allen Gegenden, das muss man sich auch sehr genau anschauen. Aber sicherlich ist dieses Urteil, oder glaube ich, muss dieses Urteil auch ein Anlass dafür sein, dieses noch einmal zu überprüfen und nicht nur pauschal zu sagen, das ist halt nicht mehr möglich.
Welche Vorteile würde denn aber ein ganz neuer Umgang mit Syrien mit sich bringen, außer dass man sagen kann, okay, wir können jetzt einen Teil der Flüchtlingsfrage bei uns in Deutschland, einen Teil der Abschiebefrage auch irgendwie lösen und haben das Problem dann nicht mehr in der Stärke, wie wir es aktuell haben. Welche Vorteile würde denn insgesamt ein neuer Umgang mit Syrien mit sich bringen?
Also ich glaube, wir müssen zunächst mal einen für uns alle sehr schmerzhaften inneren Schritt tun. Und das ist anzuerkennen, dass Assad eben nach wie vor da ist und auch absehbare Zeit da sein wird. Das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, denn er ist verantwortlich für eben diese unendlich vielen Leiden in der Region. Aber er ist nur einmal da. Und auch Syrien ist nach wie vor da. Also ich glaube, wir werden zunächst mal diese Realitäten anerkennen müssen, dass eben diese Politik nicht erfolgreich war, sondern dass nach wie vor die effektive Herrschaftsgewalt in Syrien, zumindest in dem Teil, den ich vorhin beschrieben habe, eben nur einmal von ihnen durchgeführt wird. Das mag, ob uns das gefällt oder nicht, ist jetzt gar nicht die Frage, sondern ist nur einmal die traurige Realität. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Das ist natürlich sehr schwierig und sehr schmerzhaft. Auch ich gestehe auch für mich selber, ist das eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Aber ich glaube, wenn man einmal realistisch ist, wird man an dieser Erkenntnis nicht vorbeikommen. Und das ist der erste. Und der zweite Punkt ist, das Land ist eben sehr instabil, sodass die Dinge, die ich gerade geschildert habe, Kaptagon und auch Situation in Nordsyrien und auch in dem Gebiet rund um Idlib mit den islamistischen Gruppierungen nach wie vor ungeklärt ist. Um noch ein zusätzliches Problem einfach mal zu schildern, in dem Gebiet Nordostsyrien, was von den Kurden weitgehend kontrolliert wird, gibt es zwei Flüchtlingslager. Große Lager, in denen Ehepartner oder Ehefrauen von ISIS-Kämpfern leben mit ihren Kindern. Diese Kinder waren 7, 8, 9 Jahre, jetzt sind sie 14, 15, 16 Jahre. Also es werden junge Töchter und junge Männer. Wir brauchen keine besondere Fantasie dafür, um zu merken, dass dort eine neue Generation von möglichen ISIS-Kämpfern heranwächst. Wer kontrolliert das? Was machen wir mit denen? Jetzt verschließen wir im Augenblick die Augen davor, aber früher oder später werden die Amerikaner aus dem Kurdengebiet abziehen. Was passiert dann mit diesen Leuten? Also wir haben da eine tickende Zeitbombe. Wir können erstmal wegschauen, das kann man tun, aber die Zeitbombe wird dadurch nicht entschärft werden. Also das heißt, wir haben ein Interesse daran, einfach hier wieder eine Stabilität in diesem Land zu haben und letztendlich auch den Syrern selber, die ja die Bevölkerung, die ja erkennbar darunter leidet, wieder doch zu einem besseren Leben zu verhelfen, selbst wenn es unter einem schlimmen Diktator ist.
Also man kommt quasi vom Regen in die Traufe, aber irgendwie muss man sich die Füße wahrscheinlich nass machen, um bei dieser nicht sehr gelungenen Metapher zu bleiben. Jetzt haben Sie eben gesagt, okay, wir haben diesen Diktator da sitzen, der für sehr viel Leid, für sehr viel Unglück, für sehr viele Morde und Tote verantwortlich ist. Mit dem müssen wir irgendwie umgehen, weil er da eben sitzt. Welche Bedenken gibt es denn außerdem an einem Umdenken in der Syrien-Politik und wie berechtigt sind diese Bedenken denn?
Da ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, kann man mit einem solchen Person noch verhandeln? Und alles in einem sagt er natürlich, nein, kann man nicht. Das widerstrebt ja allem sozusagen einem inneren Gefühl heraus. Aber die Realität ist halt so, wie ich sie gerade geschildert habe. Also ich glaube, wir haben, wenn Sie so wollen, zwei moralische Aspekte. Einmal der moralische Aspekt, dass wir sagen, man kann mit einem wie Assad nicht verhandeln, auch nicht sprechen. Andererseits haben wir den moralischen Aspekt, dass wir sehen, dass es der syrischen Bevölkerung einfach sehr, sehr schlecht geht. Flüchtlinge im eigenen Lande und so weiter. Und das ist vielleicht auch ein moralischer Aspekt, ist dieser Bevölkerung doch wieder zu etwas mehr menschenwürdigem Leben zu verhelfen. Also hier stehen sich zwei, wenn Sie so wollen, moralische Aspekte gegenüber, oder wir können es auch so formulieren. Wir haben die Wahl zwischen einer schlechten und einer sehr schlechten Alternative. Man kann sich fragen, wir wissen gar nicht genau, welche die schlechte und welche die sehr schlechte ist. Aber ich glaube, wir haben einfach diese beiden Situationen. Und wir können natürlich uns gar nicht entscheiden und es einfach laufen lassen. Ich glaube dann, wenn man es nicht entscheidet, dann wird uns eines Tages die Realität überholen. Wir werden mit einer Situation konfrontiert werden, die wir auch nicht gut finden.
Das heißt, wir müssen etwas tun. Die Frage ist, wer macht das? Also sollte die Syrien-Politik von der EU ausgesteuert werden oder kann Deutschland hier auch seinen eigenen Weg gehen? Und ergibt das überhaupt Sinn, wenn Sie sagen, da sind auch so viele Interessensparteien mit involviert, wie zum Beispiel die USA, die Russen auf der anderen Seite oder die Chinesen? Kann es hier einen deutschen, sage ich jetzt mal, Sonder- oder Einzelweg geben oder muss man das im großen Ganzen denken?
Nein, es kann keinen deutschen Einzelweg gehen. Das muss man im Großen und Ganzen denken. Aber ich glaube, Deutschland sollte einer solchen Initiative, wie sie jetzt von den 8 europäischen Staaten angestoßen worden ist, positiv gegenüberstehen und sagen, ja, lass uns mal darüber nachdenken. Das ist sehr komplex. Ich habe jetzt nur so einige Dinge angetippt. Da sind eine ganze Menge Bälle in der Luft, die man zusammenfügen muss. Und das ist keineswegs einfach, um Ihnen nochmal ein zusätzliches Interesse zu schildern. China. China hatte die arabischen Staaten eingeladen zum chinesisch-arabischen Gipfel, das war glaube ich in diesem Frühjahr, wenn ich mich recht erinnere, und auch Assad dazu eingeladen und damit eigentlich schon mal signalisiert, dass sie dort eine etwas andere Auffassung haben. Und wir haben ja jetzt auch an verschiedenen Gelegenheiten gesehen, dass die Chinesen nicht mehr nur wie früher wirtschaftliches Interesse an der Region haben, sondern sich auch politisch engagieren wollen. Das eine Beispiel war die Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Das zweite Beispiel ist jetzt die Annäherung zwischen den palästinensischen Gruppen, die Fatah, also die weltliche, säkulare Fatah von Präsident Abbas und die islamistische Hamas. Da sind sie durchaus da gewesen und man kann sich auch vorstellen, dass sie das vielleicht auch im Falle Syrien tun. Die Frage ist, haben wir als Europäer Interesse daran, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein Staat an Gewicht gewinnt, dem wir aus guten Gründen ja doch ein bisschen Skepsis gegenüberstehen. Also auch hier, wenn wir dort den Raum freilassen, geben wir Raum für jemand anderen, der vielleicht moralisch stehen gut da, aber politisch schlecht. Und ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung ist.
Ja. Wenn wir das jetzt durchdenken und sagen, Deutschland und auch die Europäische Union zusammen mit den USA werden eine neue Syrien-Politik entwickeln und sie auch entsprechend umsetzen und wie auch immer das dann in der Praxis aussehen mag, auf Syrien und auf Assad zugehen. Welche Konsequenzen hätte das denn? Also auch in Bezug auf diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel zum Beispiel oder die Türkei. Also welche Konsequenzen hätte eine neue Syrien-Politik?
Also zunächst glaube ich, dass es bei genauerer Analyse ein großes Interesse gibt, von auch den Nachbarstaaten hier neu darüber nachzudenken. Ich sage ganz bewusst darüber nachzudenken, denn es gibt viele Aspekte, die ich vorhin geschildert habe. Man muss sich sehr genau überlegen, wie man macht, was man anbietet, was man erwartet. Also das ist eine sehr sorgfältige Überlegung, die man machen muss. Deswegen ist das keineswegs einfach. Aber Sie sehen auch, dass selbst Israel im Grunde genommen nach anfänglicher Skepsis letztendlich doch durchaus positiv gegenüber Assad war. Denn Assad hatte trotz aller Feindschaft, auch der Vater Assad, übrigens immer dafür gesorgt, dass es dort an der Grenze keine Schwierigkeiten gab. Jetzt sind die Iraner da, also Assad kontrolliert nicht die Iraner. Die machen dort ihren eigenes Spiel, sowohl bei Hezbollah als jetzt auch auf dem Golan. Also auch Israel hätte wahrscheinlich durchaus ein gewisses Interesse daran, dass aus seiner Sicht dort eine gewisse Stabilität eintritt. Langfristig wollen wir natürlich alle, dass es den Syrern besser geht und nicht nur, dass die einfach wieder ein Haus und Hof haben. Aber in der Anfangsphase ist das so. Und auch die arabischen Staaten, ich hatte es ja vorhin geschildert, haben auch ihr eigenes Interesse daran. Das heißt, man wird sich schon zusammensetzen müssen und sagen, was kann das jetzt genau heißen? Und diese Blaupause will ich jetzt auch in dieser Situation hier jetzt nicht öffentlich darstellen. Da muss man wirklich sehr sorgfältig sich überlegen, was der richtige Schritt ist. Aber ich glaube, der erste Schritt ist schon einmal der schwierigste, nämlich anzuerkennen, dass wir eine Realität in Syrien haben, die uns überhaupt nicht gefällt, aber die nur einmal da ist, und dass wir diese auch zur Kenntnis nehmen, tatsächlich überlegen, was das heißt. Also ich glaube, wenn wir zu diesen beiden Schritten kommen, dann wird das andere sich dann ergeben. Aber das ist ein schwieriger Schritt auch für uns selber, das ist auch für die deutsche Politik. Das darf man jetzt nicht kleinreden, hier also neu zu starten, neu zu denken. Das ist, ist keineswegs einfach, vor allen Dingen, weil natürlich jeder oder viele in der Öffentlichkeit sagen, wie könnt ihr mit diesen furchtbaren Menschen verhandeln? Und das pragmatisch zu erklären, wird für viele Leute vielleicht nicht überzeugend sein. Aber wenn man sich genau die Realität anschaut und die Situation anschaut, dann glaube ich, kommt man gar nicht drum herum.
Das heißt aber, und auch wenn wir uns angucken, was die acht Außenminister der europäischen Staaten jetzt angestoßen haben, es scheint sich etwas zu bewegen, es scheint sich etwas zu verändern, und jetzt ohne genau auf irgendwelche Details einzugehen, die wir auch gar nicht kennen, die wir auch noch gar nicht wissen, weil soweit ist die Debatte noch gar nicht. Aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, Herr Dr. Reinicke, und Sie kennen das Land ja sehr gut, Sie waren Botschafter in Syrien. Das Land hat sich jetzt natürlich durch den Krieg verändert, durch den Bürgerkrieg. Aber wenn Sie in die Zukunft blicken, was glauben Sie, wohin wird sich das Land, wohin wird sich Syrien in den kommenden Jahren entwickeln?
Ja, ich fürchte, es wird noch eine Weile instabil bleiben. Und ich glaube, wir haben zunächst erstmal ein Interesse daran, das sollte auch die Linie sein, dass Syrien tatsächlich nicht auseinanderfällt, also nicht in ein Nordostsyrien und eine Region Idlib, sondern dass es dort letztendlich wieder ein geeintes Syrien gibt. Allerdings müssen natürlich die Bedingungen vernünftig ausgehandelt sein. Und das, wie schwierig das ist, das sehen wir alle. Wir haben auch Interesse daran, dass der Einfluss des Irans zurückgeht. Dagegen wird der Iran natürlich sein, auch die Russen. Also ich glaube, da wird ein Schritt weiter Prozess sein. Aber ich glaube, man kann es zunächst mal negativ formulieren. Auf jeden Fall haben wir kein Interesse an einer weiteren Destabilisierung des Landes, sondern wir haben notgedrungen Interesse an einer Stabilität. Denn eine Destabilisierung, so hat sich bisher gezeigt, schadet allen.
Herr Dr. Reinicke, vielen, vielen Dank für das Gespräch zu Syrien. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht, wie sich auch die Debatte hier bei uns entwickelt und ob wir wirklich eine neue Syrien-Politik in nahe Zukunft sehen werden, und dann sind wir natürlich sehr gespannt und werden auch wieder auf die Konsequenzen blicken, was denn diese neue Politik, wie auch immer sie aussehen mag, für das Land bedeutet und vor allen Dingen für die Menschen vor Ort. Vielen, vielen Dank nach Berlin.
Gerne und tschüss nach Saarbrücken.